Im zweiten Teil des Gesprächs mit Axel Hartmann, der Design für die Musikindustrie anfertigt, geht es um Grundregeln beim Design, ob er andere Arbeiten überarbeiten musste und wie es zum eigenen Synthesizer Neuron kam. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Bist du schon mal irgendwo dazugerufen worden, wo gesagt wurde, du, wir haben hier ein Design, aber irgendwie kommen wir nicht auf einen grünen Zweig, das muss überarbeitet werden oder es muss mal komplett neu gedacht werden. Axel, du hast einen Monat Zeit oder so.
Ja, ja, das ist schon passiert. Das gibt es immer mal wieder. Ich hatte auch mal einen Kunden, war eine relativ junge Firma damals, mit denen habe ich mich gleich super verstanden, ganz nette Leute, so irgendwie hast du richtig gemerkt, dass das passt gut, aber denen war ich einfach zu teuer, weil ich bin sicherlich irgendwo auch immer der Meinung, dass eine gute Arbeit auch gut vergütet werden muss. Gell? Das hat natürlich auch einen Einfluss auf den Erfolg des Produktes und ich mache keinen... Ich mache mein Design nicht zum Schleuderpreis. Gell. Es ist immer so, dass es angemessen ist, denke ich, aber das war an dem Moment vielleicht noch nicht gegeben. Gell. Und das Produkt ist dann fortgeschritten und irgendwann kam dann der Geschäftsführer und hat dann mich doch gebucht, gell, weil er gemerkt hat, das hat nicht so gepasst. Und dann musste das da unter relativ hohem Druck zu Ende geführt werden. Und das ist auch was, das glaube ich, das können wir ganz gut hier, weil wir einen guten Erfahrungsschatz haben und ich weiß ziemlich genau schon, kenne die Parameter, die man braucht, um ein Produkt in diesem Markt jetzt so zu gestalten, dass es einfach solide ist, ja, dass es erkannt wird, dass es gemocht wird. Das muss ja immer für den Hersteller passen, aber auch für den Kunden, für dessen Kunden wiederum. Mhm. Ich muss beides immer im Visier haben. Ich muss natürlich ein Design machen, was herstellbar ist, was bezahlbar ist, was funktioniert, was man servicen kann. Aber es muss auch attraktiv sein. Es muss attraktiv sein für den Hersteller. Es muss seine Sprache sprechen. Aber es muss auch beim Endkunden ankommen. Es muss irgendwo auch dessen Nerv kitzeln. Ja. Und das ist wirklich, ja, es ist ein super spannender Prozess und hat natürlich auch immer mal wieder zur Folge, dass man schnell was Gutes hinkriegen muss. Ja, es muss einfach, auch wenn die Zeit gering ist, wenn man wenig Zeit hat, trotzdem muss man was hinbekommen, was nachher auch wirklich funktioniert. Das kommt schon ab und zu mal vor. Nicht oft, aber immer mal wieder. Mhm.
Ohne dass du jetzt einen Geheimnispreis gibst, aber gibt es so ein paar Grundregeln beim Design. Jetzt habe ich natürlich gar keine Ahnung von Design. Ich gucke mir die Dinge an und sage, gefällt mir oder gefällt mir nicht oder ich komme damit klar. Aber da gibt es wahrscheinlich auch so ein paar Trigger. Jetzt aber ganz doof, dass du sagst, es wäre nicht so schlau, den einen Ausschaltknopf direkt in der Mitte anzubringen, sondern an der Seite. Gibt es da vielleicht noch ein paar clevere Basics?
Ja, also die Basics im Industriedesign sind natürlich immer an vorderster Stelle steht schon die Ergonomie. Gell? Also das gerade für so ein doch oft sehr funktionsüberladenes Produkt wie ein Synthesizer soll ja trotzdem einen guten Zugang ermöglichen. Also es muss verständlich sein, was da abgebildet ist im Zugriff, die Regler sollten eine bestimmte Größe haben, einen bestimmten Abstand, damit sie gut bedienbar sind. Das ist aber auch manchmal nicht gegeben. Trotzdem kriegt man ein stimmiges, schönes, gefälliges Design hin. Das kann also, das ist immer so eine Abwägung, was man da tut. Ja, wichtig finde ich immer, das machen viele Designer nicht wirklich komplett zusammen ist, dass man die Produktgrafik und das Design irgendwie so zusammen betrachtet, dass es so ein Gesamtbild ergibt. Mhm. Dann gibt es natürlich der goldene Schnitt, das, solche Dinge, die man einfach beachten muss, dass eine gute Balance da ist, dass es sich gut anfasst, dass es wohl proportioniert ist. Da gibt es so ein paar Grundregeln, die kann man dann nachlesen und dann wendet man die an und sieht trotzdem scheiße aus. Ja, es ist auch vieles einfach im Gefühl. Du musst einfach so ein bisschen das Gefühl dafür haben, für das Produkt, auch für die Produktwelt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich so ein guter Badewannendesigner wäre oder Waschbecken. Das ist nicht mein Ding, das mag ich nicht so, aber ich mag immer gern Elektronik, schon immer. Ja. Ich bin schon immer so elektronikaffin. Und dann habe ich auch irgendwie so ein bisschen ein Gespür dafür, wie was aussehen muss, dass mir das gefällt. Und offensichtlich gefällt es dann auch anderen, diese Gabe, vielleicht Dinge so zu sehen, wie sie vielleicht auch dann gut sind, dass sie anderen gefallen. Ja, das ist schon ein wichtiges Element. Ja, dazu gehört auch ein bisschen im Zeitgeist sich zu bewegen und die goldenen grundlegenden Regeln im Industriedesign. Ich habe da nie groß überlegt. Das ist sowas, das ist so im Rückenmark, das lernst du in der Schule oder im Studium, worauf du achten sollst, auch Dinge zu sehen, wenn was nicht stimmt oder nicht ausgewogen ist. Aber dass man sagt, du mach so und dann ist schon gut. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Gell? Klar, man guckt immer, dass das Auge was hat, wo es sich festhalten kann, wo es sich orientieren kann, dass vertikale Mitten, horizontale Mitten, dass die Elemente irgendwie ausgerichtet sind zueinander, dass man es vielleicht nicht zu bunt macht. Wenn man, aber dann gibt es andere Dinge, die macht man super bunt, weil es ein Kit-Synthesizer ist, ja. Ist immer so ein bisschen auch produktbezogen.
Und auch ein bisschen, dass es ein logischer Fluss ist, ne? Also, dass man zum Beispiel, ich habe jetzt bei mir den MOOC hier stehen, den Sub 37, sodass man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt die Oszillatoren, dann habe ich die LFOs, dass man so einen Fluss hat, dann habe ich das Filter, dann die Hüllkurven. Manchmal ist es nicht ganz klar, wie macht man das jetzt, aber da gäbe es auch eine Reihenfolge, die ein bisschen vielleicht unlogisch wäre oder es mir erschweren würde, jetzt die richtigen Regler zu finden.
Ja gut, das ist natürlich sehr logisch in das Flussdiagramm in diese Richtung auf dem Bedienpanel abzubilden, dann hast du es falsch gemacht. Ja, das hat uns Bob Moog mit dem ersten Synthesizer beschert, diese Thematik, dass es didaktisch auch von links nach rechts geht. Ich weiß nicht, wie es sich liest für die Menschen, die von rechts nach links lesen. Gibt es ja auch auf der Welt. Ja, stimmt. Die das auch so logisch finden, dann kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall wurde dieses Prinzip ja adaptiert. Es ist ja wie der Verbrennungsmotor. Synthesizer werden ja fast ausschließlich nach diesem Prinzip gebaut. Klangerzeugung, dann kommt eine Mischung davon, dann kommt Filter, dann kommen die Hüllkurven, LFO, da ist man ein bisschen am Streiten. Kann der nach links oder kann man den irgendwie auch unten anlegen oder sowas? Ist das so ein Modulationsthema? Dann gibt es Synthesizer, die haben eine aufwendige Matrix. Ist interessant, aber da auch die richtige Balance zu finden und den Anwender zu unterstützen in seinem Prozess. Ja. Mhm. Jetzt ist Musik machen ja auch was Emotionales, was Schönes, gell? Und ich denke, da darf ein Synthesizer darf auch dies unterstützen, ja, ein bisschen was Emotionales, Weiches haben.
Ja.
Das haben wir auch probiert schon, als der Andromeda, das war so ein Ansatz, dass man mal weggeht von diesem ganz statischen Moduldenken, dass er sich so ein bisschen auflöst und dass man trotzdem das Auge sofort erkennt, hier sind die Oszillatoren, da ist der Filter, also ohne dass man groß lesen muss. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Attribut, wenn du ein Gerät oder eine Oberfläche designst, die du bedienen willst, dass man ohne Lesen und ohne großen Lernprozess sich merken kann, was wo ist ungefähr. Mhm. Also das heißt, da gibt man auch Gewichtung auf die Funktion. Die Hauptfunktion kriegt halt einfach einen größeren Knopf, besser erkennbar. Alles, was so sich drumherum schart, sollte in irgendeiner Relation dazu stehen. So. Mhm.
Du hast ja auch mal dann einen Ausflug in die Soundwelt wirklich gemacht mit dem Neuron. Das war ja eine Eigenentwicklung. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das ist jetzt schon eine Weile her. Das war aber wirklich ein eigener Synthesizer mit, glaube ich, auch einer etwas anderen oder eigenen Synthese. Also das war ja, glaube ich, eine Vermischung wirklich von Sounddesign und Grafikdesign, ja, wo du wirklich von Grund auf dich ausleben konntest.
Ja, das war erst nur eine abstrakte Idee und der Gedanke war, dass man sich von diesen technischen Herangehensweise an Sound löst und dass man die Klangformung, Gestaltung eher nach weltlichen Attributen richtet. Also ein Klang, der mal abstrakt ausgedrückt, der kann hölzern sein oder eher metallisch, der kann schnell oder langsam sein, der kann groß oder klein sein. Und diese Attribute, die aus dem Klangbild, im Gesamtklangbild, die anfassen zu können, das rauszubekommen, wo muss ich da drehen, dass ein Klang von metallisch zu holzig wird, ja, fand ich sehr, sehr spannend und interessant und habe diese Thematik nachher mit einem sehr guten Programmierer, der Stefan Bernsi, damals hieß er Stefan Sprenger aus Karlsruhe, der war einer der ersten, glaube ich, in unserem Segment, im Musiksegment Programmierer, die sich mit dem Thema neuronale Netze, also lernfähige Computeralgorithmen beschäftigt hat. Und der hat mir damals, mit dem hatte ich mich zusammengefunden und wir haben uns unterhalten. Ich habe ihm beschrieben, was ich gern möchte und er sagte, das ist kein Problem, das kann er machen. Er weiß etwa, wie er die Anfasser setzen muss, damit eben bestimmte Attribute eines Klanges modulierbar oder modifizierbar sind, ja. Das war so der Vater des Gedanken und wir haben dann zusammen eben diesen Synthesizer entwickelt. Er hat praktisch die Software so angepasst, dass das funktioniert, was ich mir vorgestellt habe. Hat auch teilweise funktioniert, aber nicht übergreifend. Gell? Muss es fast sehen wie so ein Forschungsprojekt, weil viele Dinge, die wir probiert hatten, die sind nicht vorstellbar, bevor du sie probiert hast. Ja, was passiert denn, wenn du einen Klavierklang in ein Gehäuse platzierst, das aus Metall ist und das 40 Mal so groß ist wie der Resonanzraum von einem normalen Klavier? Oder wenn du die Klavierseiten nicht aus Metall, sondern aus Gummi machst. Ja, und das hat praktisch diese Technologie, konnte das simulieren. Ja. Mhm. Und was du eben gesagt hast, der Grundgedanke kam eigentlich bei uns aus unserer Arbeit, aus dem 3D-Modeling. Wir machen ja auch, bevor wir was in echt bauen, entwickeln wir das auf unserer Software, also eine 3D-Software, wo du dann die ganzen Teile zusammenfügst und das Ding erstmal richtig baust und renderst und anguckst. Und diese Technologie hinter dem Neuron war im Prinzip auch so eine Art Modeling, also praktisch eine Software, die kann aus einem Sample ein Modell machen und dieses Modell hat dann eben diese Anfasser, mit dem du Audio verändern kannst, also bestimmte Teile vom Audio, die für bestimmte Attribute zuständig sind. Ja. Und das war tatsächlich ein ganz neuer Ansatz. Das war auch super, wurde super bejubelt in der Musik-Community. Wir haben das Instrument auf der NAMM-Show vorgestellt. Ich glaube, 2001 war das. Und wir hatten sofort alle Titelseiten mit dem Neuron. Und es war eine große Begeisterung. Man hat richtig gemerkt, wie die Leute nach was Neuem auch gieren und das auch erfahren wollten. Denn alles, was bis dahin gebaut wurde, war meistens irgendwie so ein Derivat von analog. Es gab FM-Synthesizer, es gab auch digitale Synthesizer, die alle sehr, sehr interessant sind. Aber diese Art der Synthese war fast wie so eine Resynthese, aber gut anfassbar. Mhm. Ja. Nur glaube ich, dass wir mit den Ergebnissen, die dann entstanden sind, die waren oft erschreckend, weil das ja, weil es einfach Krach ist. Es ist halt ein schöner Klang in der Wahrnehmung vom Menschen, hat eben bestimmte Bestandteile und Attribute. Und wenn du die zerstreust und ins Absurde führst, wird es Geräusch und Lärm. Es gibt aber Sweet Spots, also das ist das Interessante. Und die wollten wir auch dann, wollten wir uns annähern und schauen, ob mal diese Klangerzeugung, die wir uns erdacht haben, noch ein bisschen griffiger hinbekommen. Aber da ist die Firma in der Zwischenzeit schon abgesegelt. Das ist halt ein großes Risiko auch, gell? Eben so eine Entwicklung. Und irgendwann geht es nur noch ums Thema Geld. Wie kriegst du das alles bezahlt und so, gell?
Ja.
Schon auch eine spannende und eine wichtige Erfahrung für mich, zu sehen, wie das so geht, gell? Und was du da auch, wie naiv wir da reingegrätscht sind und was wir uns damit eigentlich auch angetan hatten, gell? Schon ein interessanter Prozess, der da auch stattgefunden hat, ja.
Ich fand es wahnsinnig interessant, dass auf einmal aus dem Design, und ich hatte deinen Namen damals schon irgendwie so oft gelesen, und ich finde es eigentlich erstaunlich, weil ich nur von dir als Designer gehört hatte, und habe ich ja von Design gar keine Ahnung, dass ich sage, das ist irgendwie mein Hobby, aber trotzdem ist ab und zu der Name gefallen. Und ich habe sonst von keinem anderen Designer gehört. Ich könnte jetzt also nicht sagen, wer für den Korg Kronos das Design gemacht hat oder für die Vorgänger vom Access Virus. Du hast ja für den Polar das Design gemacht.
Da habe ich mitgewirkt. Ja.
Ja.
Das Design für den Virus haben die Jungs schon selber gemacht. Wir haben viel Grafik gemacht. Ich kenne Christoph Kemper auch schon sehr, sehr lange. Und irgendwann mal hatte ich einen Vorschlag gemacht eben. Und der war im Prinzip dann nachher der Polar. Mhm. Ja, muss man das verstehen.
Ja. Ja, und das finde ich so erstaunlich, dann zu sagen, okay, jetzt, jetzt gehen wir mal wirklich in diese Sound-Ecke. Und ich habe die Frage bekommen, hey Tim, frag doch mal den Axel, ob es vom Neuron irgendwann noch eine VST-Version geben wird.
Es gibt ja schon eine VST-Version, ja. Mhm. Die ist noch nicht mehr praktikabel. Ja, wir hatten ja, nachdem es den Hardware-Neuron, den großen Keyboard gab, hatten wir ja eine VST-Version, also VST-Version gemacht. Der Neuron VS hieß ja damals. Und der war dann praktisch das letzte Produkt der Company. Da gab es jetzt eine Kernsteuerung dazu. Ja, da ist es. Der ist das,
ja. Ah, ja, cool.
Das war praktisch die Fernsteuerung dazu. Und gleichzeitig auch der Dongle. Denn das war damals, als ja, so frühe 2000, habe ich immer noch überlegt, wie sichere ich nur meine Software ab, dass die nicht irgendwie schwarz verwendet wird oder so, dass das irgendjemand crackt. Mhm. Ja, es wird von meiner Seite aus, ich habe so ein bisschen den Mut verloren, sowas nochmal anzupacken. Gell? Das ist schon echt ein Abenteuer. Und hätte ich gewusst, was da alles mit verbunden ist, hätte ich es vielleicht auch nie gemacht. Das muss man einfach sagen, es war relativ naiv, da so reinzugehen. Ich glaube, eine wirklich gängige, gute Neuron-Software wird es nur geben mit Stefan Bernsi. Und er hat ja jetzt auch seine eigene Company, Synaptic, zusammen mit Dennis Gökdag. Das war damals in der Hartmann-Zeit, war das unser Produktspezialist, der Dennis. Den hatte ich damals rekrutiert, ein super netter, cooler Junge, der auch viel Ahnung hat und der auch schon öfter mal mich angesprochen hat, wollen wir nicht mal irgendwie doch nochmal Neuron machen zusammen. Ich bin aber noch so erschreckt, ich will das nicht machen, ich will es nicht meine, ist nicht mein, wie sagt man, nicht meine Gabe, so eine, ja. So ein Projekt zu guiden und auch mit allen Frustrationen, die da so reinkommen und Drawbacks umzugehen und trotzdem immer schön den Griffel hochzuhalten. Ich bin immer dafür zu haben, Dinge kreativ zu bearbeiten, Ideen zu generieren, aber das dann tatsächlich nachher Gelder einsammeln und das zu landen. Und ne, das muss ja alles irgendwo auch in einem Gebinde stattfinden, was nachher auch den Anwender nicht alleine lässt. Ja, eben Leute, die das Produkt verwenden, die haben Fragen, die wollen, wenn es dann eine Hardware ist, ist es auch natürlich wichtig, dass du das, wenn es kaputt geht, reparieren kannst, und zwar weltweit. Du brauchst Vertriebe, das ist mir einfach zu viel und zu weit weg von meiner Kernkompetenz. Ja,
ja, ja.
Und deswegen war das, für mich war es, glaube ich, eine einmalige Reise. Ich würde jetzt fast sagen, ich würde sowas nicht nochmal machen wollen. Aber wer weiß, ich bin ja noch jung.
Ja.
Vielleicht kann mich da mal irgendjemand überreden. Aber wie gesagt, ohne Stefan Bernsie wäre ein Neuron nicht möglich. Also er müsste auch mit dem Boot sein und ja, auch committed und das auch vielleicht erstmal vorlegen, erstmal gucken, geht das auch und so. Ja, vielleicht, dann wäre es vielleicht möglich.
Vom Stefan habe ich damals den Orange Vocoder sehr, sehr gerne benutzt. Und jetzt bei Synaptic Audio, den Dennis habe ich auf einer Messe kennengelernt. Ich glaube so, das war die Musikmesse, also unglaublich netter, umtriebiger und sehr, sehr kompetenter Typ. Und Liebe von Synaptic Audio auch Unreal, wo man den Hall mit entfernen kann. Du hast ja für Synaptic Audio, ich habe jetzt hier auf meiner Liste stehen, Pitch Map gemacht. Ich nehme an, du hast noch mehr gemacht, weil die Liste sonst mit allen Plugins und allen Hardware-Geräten einfach viel zu lang gewesen wäre.
Genau, ja. Wir haben schon einiges gemacht, auch mit Synaptic zusammen. Der Dennis ist natürlich auch sehr rührig, der hat auch viel selbst gemacht. Wir haben für Synaptic auch viel Sprache gemacht, einfach bestimmte Dinge vorgelegt. Wir sprechen auch immer mal wieder zusammen und so, gell? Also, ja. Mhm. Vielleicht haben die ja Lust, mal irgendwann nochmal einen Neuerung zu machen, aber da ist natürlich auch einiges an, will ich sagen, verbrannter Erde, die da hinterblieben ist, gell? Es waren viele Leute, die da mit im Boot waren, die alle praktisch da auch partizipiert haben, im Guten wie im Schlechten.
Ja.
Wird man sehen, ob das nochmal möglich sein wird, dass man das nochmal irgendwo hervorhebt. Es wäre schade drum, weil die Idee war gut. Und ich weiß, es gibt über 500 Geräte im Markt. Wir haben 500 Neuronen gebaut und meines Wissens sind die alle noch, sofern sie nicht platt sind, ja, das ist natürlich auch immer so eine Frage, die sind doch intern, das ist ein PC und viele der PCs, die haben halt eine Halbwertszeit, die ist inzwischen überschritten, aber ich weiß, dass die meisten dann doch ihre Neuronen nochmal wieder herholen, das geht, ja, da gibt es Möglichkeiten und ich finde im Augenblick keinen im eBay oder so. Also ich glaube, es ist ein gesuchtes Gerät inzwischen. Könnte ein interessantes vielleicht für Arturia irgendwann mal oder irgendeine Firma, die halt eben solche Emulationen baut, könnte das eine interessante Kiste sein.
Ja, das war der zweite von drei Teilen. Im dritten Teil geht es um den Unterschied des Designs für Hardware oder Software, wie hoch der Aufwand ungefähr im Schnitt ist und welche Schwierigkeiten beim Bau von Synthesizern auftauchen können. Wenn du mehr über Axel erfahren möchtest, dann kannst du das auf seiner Webseite machen. axelhartmanndesign.com. Alles in einem durchgeschrieben. Und wenn ich dir etwas die Zeit versüßen konnte und dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über einen Cappuccino oder Kaffee freuen, den du mir auf ko-fi.com spendieren kannst. Alle Links findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.